Grüezi miteinander. In dieser Predigtaufnahme haben wir gewisse Teile rausgeschnitten zum Personenschützen, die im realen Gottesdienst dann namentlich erwähnt worden sind. Die Substanz der Predigt kommt aber in der Aufnahme trotzdem sehr gut über. Wir wünschen Ihnen Gottes Segen beim Zuhören.
Was für einen Umgang haben wir mit unserer Schuld, wenn sie öffentlich bekannt wird? Das ist ein sehr persönliches Thema. Es ist persönlich und das steckt auch in dem kleinen Wörtchen «wir». In diesen drei kleinen, herzigen Buchstaben steht «wir». Und das heisst natürlich, dass wir alle ja schuldig werden in unserem Leben. Alle scheitern an irgendeinem Punkt in ihrem Leben. Und das tun wir alle. Darum sind wir alle betroffen. Es ist ein persönliches Thema heute. Und ich glaube, es ist wichtig zu sagen, dass Scheitern nicht unbedingt immer gleichbedeutend ist mit schuldig werden. Da gibt es noch Unterschied. Aber so ganz grundsätzlich, einfach wir sind alle betroffen von unserer eigenen Schuld und Sünde. Und die Frage ist, was passiert, wenn das in einem kleineren oder in einem grösseren Maß auch öffentlich bekannt wird. Wir steht aber auch nicht nur für uns quasi als Einzelperson zusammen in diesem Raum, sondern auch wir als Gemeinde, wir als Kishona Frauenfeld. Wie gehen denn wir um mit dem, wenn jemand seine Schuld wirklich im grösseren Stil vorhanden ist und vielleicht auch öffentlich bekannt wird? Zum Beispiel ein Leiter, zum Beispiel ein Pastor, wie wäre es mit mir? Was ist, wenn ich in grösserem Stil schuldig werde und das wird bekannt in der Gemeinde? Was machen wir denn als Kishona Frauenfeld? Und du denkst jetzt, warum um Himmels Willen haben wir so ein heavy Thema? Wir kommen doch gerade aus den Ferien. Und eigentlich ist ja noch Ferien, oder? Und warum reden wir denn über diese Frage? Es gibt zwei Gründe, ich möchte euch das begründen. Der erste Grund ist der, in meiner Erfahrung haben wir bei uns in der Gemeinde ganz unterschiedliche Werte und Vorstellungen, wenn es um diese Frage geht. Die einen von uns haben so eine christliche, traditionelle Prägung, die sagt, gerade auch wenn ein Leiter, besonders ein Pastor, wenn er schuldig wird, dann tut man ihn ausschliessen aus der Gemeinde. Es hat Bibelstellen, die etwas so meinte, könnte gesagt haben. Man müsste diese Stelle dann aber noch genau lesen. Aber das ist so ein bisschen dein Approach zu dieser Frage, ist doch klar, oder? Da muss man Massnahmen ergreifen. Und dann hat es Leute da drinnen, die sagen, was um Himmels Willen hast denn du jetzt gerade gesagt, Paul? Geht es noch? Die Lehre der Bibel ist doch vergeben und vergessen. Und wenn der Pastor im grösseren Stil schuldig wird, dann ist ja auch klar, oder? Dann tun wir vergeben und vergessen. Und das hat null Auswirkung auf seine Rollen als Pastor, auf seine Arbeit. Mein Punkt ist, wir kommen aus ganz unterschiedlichen Traditionen. Wir haben sehr unterschiedliche Werte und eine unterschiedliche Mentalität, wenn es um diese Frage geht. Und ich glaube, es ist wichtig, dass wir uns als Gemeinde mal mit dieser Frage beschäftigen, wie geht denn Jesus mit so etwas um. Und es ist auch wichtig, dass wir ein bisschen auf die gleiche Spur kommen. Ich glaube, an diesem Punkt ist es ganz wichtig, dass wir mal ein bisschen die Lehre der Bibel anschauen und eine Gemeindekultur entwickeln, die Jesus gemäss ist und nicht einfach einem Zufall überlassen ist von der jeweiligen Herkunft, wo wir daherkommen. Es gibt noch einen zweiten Grund, warum wir diese Predigt haben, und das ist auch ein konkreter Anlass für diese Predigt. Das Kindli, ob jetzt plangemäß oder unplangemäß, Gott liebt jedes Kind, das geboren wird. Das ist gar keine Frage. Und ein ehemaliger Prediger aus den 80er Jahren, von dieser Gemeinde, von der Kishona Frauenfeld, hat mal gesagt, Kinder, die außerehelich geboren werden, das sind Segenskinder. Und das ist wahr. Viele von diesen Kindern entwickeln einen grossen Segen Gottes in ihrem Leben. Es scheint fast wie wenn Gott so Kinder besonders gern segnet. Wir haben hier ein paar da innen, ein paar von unseren besten Leuten sind so Leute. Ich sage jetzt nicht, wer es ist, das ist ja völlig egal. Aber Gott segnet so Kinder besonders. Und wir haben als Gemeinde haben wir Erfahrung im Aufnehmen von so Kindern, im Aufnehmen von so Frauen, im Aufnehmen von so Perlen. Und jetzt machen wir es einfach noch einmal. Und wir nehmen die zwei herzlich auf. Das ist besonders ring, weil sie Buße haben in der Gegenwart von mir. Und die haben das schriftlich gemacht. Und wir wollen sie einfach aufnehmen, wir wollen sie unterstützen, wir wollen hinter ihnen stehen. Und ein Grund, warum dass ich da vorne stand und wir auch eine Predigt haben, ist, dass ich euch möchte aufrufen da dazu, dass ihr sie voll annehmt und sie willkommen heisst und sie unterstützt, dort, wo ihr könnt. Jetzt bist du vielleicht da und denkst, ja, Moment mal, ist denn das überhaupt eine Sünde gewesen, die gemacht haben? Ja, da können wir sich jetzt darüber streiten. Wir als Gemeinde sind überzeugt, dass Gott Sexualität grundsätzlich für innerhalb von der Ehe, von einer geschlossenen Ehe, wo auch ein öffentlicher Akt ist. In verschiedenen Kulturen wird es unterschiedlich gehandhabt. Es müssen nicht alle auf ein Amt gehen. Aber es scheint der Fall zu sein, dass Gott möchte, dass man heiratet in der Gegenwart von Zeugen, von Freunden, von Familie, vom Amt meinetwegen, eine bewusste Verpflichtung eingeht einander gegenüber. Und die Bibel sagt, dass Gott die Sexualität in diesem Rahmen innen möchte haben. Nicht, um uns den Spass an der Sexualität verderben, sondern um den überhaupt erst möglich zu machen. Weil Sexualität braucht einen Rahmen von der Sicherheit, braucht Zeit. Dass Sexualität befriedigend und erfüllend wird, das braucht Zeit. Das passiert nicht einfach auf Knopfdruck, weil wir sehen am Fernsehen, das ist völlig nicht real. Also es braucht Zeit und einen geschützten Rahmen für das Bärli, aber auch für die Kinder natürlich, die dann geboren werden. Und darum glauben wir, dass Gott sagt, dass wenn Sexualität außerhalb von einer Ehe stattfindet, dass das nicht sein Gedanke ist, nicht sein Plan ist, dass wir auch schuldig werden an diesem Punkt. Und du sagst jetzt vielleicht, das ist schon von vorgestern und das ist altmodisch, so das anzuschauen. Ja bitte, vielleicht ist es vorgestern wahr gewesen, das heisst nicht, dass es heute nicht wahr wäre. Ich glaube, wir müssen an diesem Punkt wirklich auch Gottes letzte Wort zugestehen, was er denn denkt über diese Sachen. Und es kann sein, dass du etwas lebst im Moment, wo du weißt, eigentlich ist es nicht richtig, oder? Und du hast einfach, ich sage es jetzt einmal in Anführungs- und Schlusszeichen, das Glück, dass sie nicht schwanger geworden sind. Und die anderen beiden haben Pech, dass sie gerade schwanger geworden sind und das jetzt auskommt. Glück und Pech, das sind sowieso schlechte Wörter in diesem Zusammenhang, aber ihr versteht, was ich meine. Also, ob jetzt das schuld ist oder nicht, wir als Gemeinde haben da eine Überzeugung, dass Gott Sexualität, damit sie erfüllend und beglückend kann sein, im Rahmen von der Ehe soll entwickelt und entdeckt und ausgelebt und genossen werden. Und du sitzt jetzt vielleicht auch da drin und sagst, ja, Moment mal, in der Kishona Frauenfeld wird jetzt da die Schuld von jemandem von vorne von der Bühne bekannt. Also da, wenn ich da bleibe, dann nachher wird meine dreckige Wäsche auf der Bühne aufgehängt, oder? Ich zupfen, ciao zusammen. Und ich könnte auch verstehen, wenn du so reagierst jetzt. Bitte zupfen nicht. Ich hoffe, dass ich zeigen kann, dass wir eine Gemeinde sind, wo wirklich auch Menschen mit sehr viel Scheitern können Annahme erleben. Auf das kommen wir dann noch. Ich glaube aber, es ist wichtig, dass du weißt, warum wir das jetzt in einem Gottesdienst machen. Wir machen das sonst nie in einem Gottesdienst. Ich gehe davon aus, ich werde nie mehr so eine Predigt halten oder nicht so eine Mitteilung machen in meiner Zeit da. So Sachen tun wir immer im kleinen Rahmen, und zwar im möglichst kleinen Rahmen angehen, um möglichst nicht unnötig beschämend zu wirken. Das ist ganz ein wichtiges Element. Wenn wir schauen, wie Jesus mit unserer Schuld umgeht, dann ist eine der wichtigsten Sachen, die er macht, ist, er nimmt uns die Scham weg und würdigt uns. Es gibt zwei Gründe, warum wir es gleich jetzt im Gottesdienst ausnahmsweise mal machen. Und das ist, weil das Bärli das gewünscht hat, dass wir das machen. Und das hat damit zu tun, dass sie wirklich einen rauchen Anfahrtsweg haben miteinander. Alles sehr schnell geht und es hat Leute, die mit ihnen nichts zu tun haben, die auf mich zugekommen sind und gesagt haben, was läuft denn da, läuft es mit guten Dingen zu? Und wir als Gemeinde möchten sie mit dem, was wir da heute Morgen machen, eben auch schützen. Schützen davor, dass jetzt Leute auf sie zugehen und einfach schwierige, dumme, blöde, komische Bemerkungen machen. Glaubt mir, sie haben das Letzte, was sie nötig haben, ist jetzt jemand, der auf sie zugeht und sagt, die haben doch jetzt einen Fehler gemacht, oder? Wir möchten sie schützen da. Und gehen auf sie zu und sagen ihnen, dass ihr euch freut, dass ihr sie annehmt, dass ihr sie gern habt, dass ihr sie unterstützt, dass sie ein Teil von uns sind. Das könnt ihr sagen. Wenn ihr irgendein Problem habt, kommt ihr zu mir mit dem. Nicht zu ihnen, bitte. Okay? Auch von dem, was ich nachher sage, jetzt von der Lehre her, von der Predigt her, kommt mit dem zu mir mit euren Fragen. Bei ihnen, bitte. Wir unterstützen sie, wir integrieren sie voll. Wir wollen sie zu einem Teil von uns machen. Gar keine Frage. Jesus segnet so Menschen ganz besonders. Und ich bin gespannt, was aus dem Kindli wird. Ich freue mich schon drauf. Und ich bin gespannt, wenn ich dann mal in 30 Jahren alt und grau bin. Nein, grau werde ich nicht. Sondern noch weniger Haar habe. Und daher zurückkomme und sehe, wie da vielleicht der nächste Gemeindeleiter wird. Keine Ahnung. Ich glaube, Gott lässt da einfach grosse Segensströme auch fliessen. Er scheint besonders Freude daran zu haben, Menschen, die Schwierigkeiten haben im Leben und gescheitert sind, vielleicht auch, die besonders zu segnen und zu brauchen für sein Reich. Genau um das geht es in seinem Reich. Das werde ich nachher auch noch zeigen. Also bitte zupfen nicht, sondern bleib da. Wir wollen ein Ort sein, wo Leute, die scheitern und die schuldig werden, auch im grösseren Stil, auch im kleineren Stil übrigens, dass sie da Platz haben und können Gnade Gottes erfahren und können eine positive Veränderung von ihrem Leben erfahren. Das ist der Ort, wo wir sein wollen. Jetzt, ich persönlich habe das auch dürfen erleben da in dieser Gemeinde. Ich bin vor 7 Jahren haben wir geheiratet, meine Frau und ich habe vorher schon 7, 8 Jahre gearbeitet in dieser Gemeinde als Prediger. Ich hatte auch einen schwierigen Anfahrtsweg gehabt. Ich hatte in dieser Zeit mehrere Beziehungen gehabt. Ich habe mich nicht nur vorbildlich verhalten, ich habe auch verletzt. Ich bin einfach unvermögend gewesen. Ich habe zum Teil gar nicht recht gewusst, warum dass ich so reagiere und Schwierigkeiten hatte. Aber ich bin nicht nur vorbildlich gewesen in diesem Bereich. Und an einem Punkt, wo mein Scheitern besonders stark geworden ist, bin ich hierher gekommen und habe meinem damaligen Chef, Andreas Ruh, gesagt, Andreas, jetzt ist fertig. Ich habe schon länger gedacht, ich kann mit den Schwierigkeiten, die ich habe, nicht mehr in so einer starken Vorbildrolle stehen in der Gemeinde. Und dann hat er mir gesagt, Paul, und du bleibst Prediger bei uns, du dienst uns und du kriegst das unter die Füße. Fang an, anders zu leben. Lern, wie das geht. Und ich bin heute einfach überwältigt, dass ich der von eurem Pastor sein. Da ist so viel Gnade rum. Das war möglich hier in der Chishona Frauenfeld. Die Gemeinde ist sehr fähig und spezialisiert darauf, um mit Leuten umzugehen, wie das Bärli, das ich erwähnt habe, wie mit ihrem Pastor sogar. Und ich glaube, dass die Bibel schon lehrt, dass es für Leitungspersonen in der Gemeinde eine höhere Anforderung gibt. Die Bibel lehrt, dass wer im Kleinen sich bewährt, dass dem Grösseres anvertraut wird. Es gibt eine grössere Verantwortung, ein grösseres Vorbild sein von Leiter in der Gemeinde. Besonders natürlich von den Pastoren, aber überhaupt von Teamleiter und so weiter. Und ich glaube, einer der Gründe, warum das die Bibel sagt, ist, dass wer natürlich ein Vorbild, als Vorbild empfunden wird von der Gemeinde, dem vertraut man dann auch. Und Vertrauen, das ist Grundwährung von jeder Leiter. Wenn ein Leiter kein Vertrauen hat von den Leuten, dann kann er nicht leiten. Das geht gar nicht. Und die Bibel leitet jedem von uns ein sehr einfaches, aber wichtiges Tool in die Hand, um zu leiten, nämlich ein vorbildliches Leben führen. Und mit vorbildlich meine ich nicht, alles, was schlecht ist, verstecken und alles, was gut ist, schön präsentieren auf der Bühne. Nein, sondern Integrität ist da ganz wesentlich. Das ist ganz wichtig, dass das mit Integrität läuft. Und es ist wichtig, dass die Vertrauensbasis so wächst. Ich sorge dafür, dass ich immer im Licht lebe. Sünde muss nicht immer öffentlich bekannt werden, aber Sünde muss ins Licht kommen. Und das sind jetzt nicht nur sexuelle Sünden, sondern auch völlig andere. Einige von uns, die reden schlecht über andere und sie machen es morgen wieder und morgen wieder und übermorgen wieder und verbreitet Gift, oder? Über das müssen wir dann auch mal noch reden. Und es ist wichtig, dass wir mit den Sünden, die wir haben, völlig unterschiedlicher Art, immer wieder ans Licht kommen. Vielleicht auch, damit es nicht öffentlich bekannt wird. Oder? Und ich lebe da, ich habe einen Freund, wo ich regelmäßig mit ihm einfach auch unterwegs bin an diesem Punkt. Und er hat, ich habe totale Offenheit ihm gegenüber, auch meiner Frau gegenüber. Und es ist wichtig, dass wir da leben, wo der Apostel Paulus, der Leiter der Gemeinde in Ephesus, sagt. Er hat gesagt, habt Acht auf euch selber, liebe Leiter. Habt Acht auf euch selber. Und das möchte ich dir auch sagen, wenn du ein Leiter bist in der Gemeinde, heb Acht auf das, wie du lebst. Heb Acht darauf, dass du Sünde ans Licht bringst. Heb Acht darauf, dass du im Kampf bleibst in deiner Versuchlichkeit und nicht einfach völlig aufgibst. Heb Acht darauf, dass du kannst jemanden finden, mit dem du ganz offen kannst sein über die Herausforderungen in deinem Leben. Und wir haben zum Teil auch Kleingruppen, die super sind für diese Themen. Wende dich an so eine Kleingruppe vielleicht oder so, aber einfach heb Acht auf dich selber. Und wir sind da alle auf gleicher Augenhöhe. Ich unterstelle mich jetzt als Leiter von dieser Gemeinde auch voll und ganz den Prinzipien, die Gott leitet. Wir sind da alle auf gleicher Augenhöhe und wollen miteinander erfahren, was es heisst, eine Gemeinschaft zu sein von Leuten, die scheitern und die in die Heilung hineinkommen, die Gott möchte in unser Leben einbringen. Und ich kann auch sagen, dass ein vorbildliches Leben üben, führen, dass das ein grosser Schutz auch ist. Es gibt Dinge, die ich mir da zu Pfarrfeld gar nicht leisten kann. Im Strassenverkehr können wir gerade schon mal anfangen, oder? Ich bin letztens da rumgefahren und hätte am liebsten laut gehupet und ein paar Wörter hinten angeschickt und ein paar Zeichen. Nein, ich kann das nicht. Da im Pfarrfeld, weil wer weiß, mit wem ich zu tun habe, oder? Vielleicht ist plötzlich jemand da. Ich bin, verstehe da, in Pfarrfeld eine öffentliche Person, das ist ein super Schutz für mich. Ich bin so dankbar, dass ich in dieser Rolle darf sein darf. Um meinem Leben Stütze und Stärke geben. Das ist doch der grösste Segen, der mir je passieren konnte. Und du darfst das auch, vielleicht nicht in so einem grossen öffentlichen Rahmen, aber in einem kleineren Rahmen. Da weiss Gott gut, was er macht mit uns, auch als Leiter. Also, wir sind da bei diesen wirklich heissen Themen. Welchen Umgang haben wir mit unserer Schuld, wenn sie öffentlich bekannt wird. Und ich glaube, es ist gut, wenn wir jetzt sie beide vergessen. Jetzt tun wir die einfach auf die Seite und schauen mal in die Bibel rein. Und ich glaube, es ist wichtig, nicht nur die Frage zu stellen, wie gehen wir mit dem um, sondern zuerst mal zu schauen, wie ist denn Jesus umgegangen mit dem? Welchen Umgang hat denn Jesus mit unserer Schuld, wenn sie öffentlich bekannt wird? Was macht denn er? Und da gibt es eine super Geschichte. Und ich lese noch in den Anfang vor, da ist aus Johannes Kapitel 8. Am frühen Morgen begab er sich wieder in den Tempel, ist Kille. Alles Volk kam zu ihm, er setzte sich und lehrte es. Und da passiert etwas, mitten in die Predigt hinein, oder? Da brachten die Schriftgelehrten und Pharisäer eine Frau, die beim Ehebruch ertappt worden war. Der Mann bringt's nicht. Das sind Heuchler gewesen, oder? Also, da ist doch nur ein Mann rum gewesen. Und die Spekulationen gehen in alle möglichen Richtungen. Vielleicht war er einer gewesen von denen, die sie gebracht hat. Was passiert? Sie stellten sie in die Mitte und sagten zu ihm, Meister, diese Frau wurde beim Ehebruch auf frischer Tat ertappt. Auch wieder, wie ist denn das gelaufen? Also, naja. Mose hat uns im Gesetz vorgeschrieben, solche Frauen zu steinigen. Nun, was sagst du? Und die Schriftgelehrten und Pharisäer, bibelkundige Menschen, die zeigen mit ihrem Verhalten ganz eine bestimmte Mentalität, ganz eine bestimmte Art von dem Umgang mit diesen Fragen von öffentlich gewordener Sünde. Und ich will jetzt das einmal so nennen. Ich nenne jetzt das einmal so. Das ist nicht ein Schreibfehler. Da ist jeder Buchstabe genau am richtigen Ort. Religion. Man hätte auch Religion anschreiben können. Oder auch Gesetzlichkeit. Aber was ich jetzt gerne möchte sagen, ist, es ist Religion. Da geht es um Regeln. Um Anwendung von klaren Regeln. Bei der Religion geht es stark um Moral. Also um klare Vorstellungen, was richtig und was falsch ist. Unter einer hundertprozentigen Schwarz-Weiß-Einordnung. Ist doch klar, die Frau hat einen Fehler gemacht, was machen wir? Das Gesetz, die Regeln schreibt es vor. Jetzt, wenn wir so an das Thema herangehen, dann werden wir sehr schnell beim Werten sein, wenn wir religiös sind. Das Wort hat es vermutlich noch nie gegeben. Das erfinden wir jetzt heute Morgen. Wenn wir religiös sind als Christen, dann werden wir sehr schnell auch ins Werten hineinkommen. Ein Beurteilen von der Person aufgrund der Taten. Also Sünde hat oft eine sehr bestimmte Art von Verständnis da bei Leuten, die so ticken. Sie denken, wer sündigt, der ist böse. Der ist unrein. Oder? Tat wird verschmolzen mit der Person. Und Person wird natürlich dann abgelehnt. Man verurteilt, man richtet und wer richtet, teilt die Welt in zwei Bereiche ein, tendenziell. Ich darf richten, weil ich besser lebe als du, du lebst schlechter als ich. Da gibt es zwei Kategorien von Menschen. Das ist letztlich eine elitäre Angelegenheit da. Ich die Besseren, die anderen die Schlechteren. Wir Pharisäer, wir sind nicht so, aber die Frau, die haben wir jetzt verwischt und jetzt müssen wir die Regeln anwenden. Und Manchmal, wenn ein Christ so religiös ist, kommt er zu mir und sagt, Paul, jetzt musst du endlich wieder mal von vorne sagen, was Sache ist. Und sagen, was richtig ist und was falsch ist. Und ich bin dann auf der richtigen Seite. Vielleicht bist du schon so gekommen zu mir. Manchmal muss man Sachen sagen. Das ist ganz klar. Und die Bibel hat eine klare Wahrheit. Ich zeige dir dann noch. Aber ich meine, so eine Aussage gegenüber einem Pastor, das kann auch genährt sein von so einem religiösen Spirit in dir drin. Von einer Mentalität, die sagt, der Pastor muss wieder mal auf den Tisch klopfen, damit allen klar ist, was richtig und falsch ist. Okay? Jetzt, spannend ist natürlich, die Regeln gibt es in der Bibel. Und Jesus ist ja niemand anders als Gottes Sohn. Und jetzt kommen wir an das Beispiel zurück und wir werden sehen, wie geht denn Gott, wie geht Jesus mit dieser Situation um? Ist es Jesus um Religion gegangen oder nicht? Und Jesus macht etwas Gemeins und Wunderbares. Ein Satz. Er sagt, wer von euch ohne Sünde ist, der soll den ersten Stein auf sie werfen. Mit einem Satz schaltet er den kritischen, religiösen Geist von diesen Leuten voll außer Gefecht. Wer von euch ohne Sünde ist, der soll den ersten Stein werfen. Und da passiert nochmal etwas Erstaunliches. Von seinen Worten getroffen, verließ einer nach dem anderen den Platz. Die Ältesten unter ihnen gingen als Erste. Die haben ihn gezupft. Nicht die Frau. Ich bin so dankbar, dass das so gelaufen ist. Die Frau ist geblieben. Die haben ihn gezupft. Und die Ältesten, da debattieren sich Theologen, was das genau heisst, sind das altersmäßig die Ältesten? Da könnt ihr auch noch Sinn machen, die haben vielleicht am meisten Mist gebaut im Leben. Nicht die Jungen. Aber es könnte eben auch heissen, die leitenden Personen. Die, die in der Hierarchie am weitesten oben sind. Pastoren. Oder? Die sind zuerst gegangen. Ah, das ist eine Geschichte. Ich finde sie wunderbar. Und wir sehen da, dass es Jesus nicht um Religion gegangen ist. Nein, Jesus ist nicht religiös. Auf keinem Fall. Und die Geschichte geht dann weiter, die haben ihn gezupft. Und dann heisst, zuletzt war Jesus allein mit der Frau, die immer noch da stand, wo ihre Ankläger sie hingestellt hatten. Vielleicht bist du auch angeklagt worden und hingestellt worden von anderen. Bei Jesus geht da, kannst du stehen bleiben, musst du nicht gehen. Er, Jesus, richtete sich auf. Wo sind sie geblieben? Fragte er die Frau. Hat dich keiner verurteilt? Ist keiner da gewesen, wo er einen Stein rühren konnte? Nein, Herr, keiner, antwortete sie. Da sagte Jesus, ich verurteile dich auch nicht. Du darfst gehen, sündige von jetzt an nicht mehr. Was denkt ihr, was wäre passiert, wenn irgendjemand einen Stein erhoben hätte und der geschossen hätte? Was hat Jesus gemacht? Ich glaube, er wäre zwischen ihnen gestanden und hätte den Stein ihn treffen lassen. Kommen wir dann auf da? Weil Jesus ist zum Schutz von Sündern auf die Welt gekommen. Er ist gekommen, um die Strafe, die dich und mich treffen müsste, gemäss den Regeln, dass sie nicht dich und mich trifft, sondern ihn. Wir lernen da zwei wichtige Sachen. Wir lernen, dass ein Christ, der religiös tickt, das Herz vom Sünder nicht erreicht und den Sünder auch nicht wird verändern können. Wenn du religiös aufgeleist bist als Christ, mit dieser Art von Mentalität, dass Versagen von anderen Christen angehst, wirst du das Herz von dieser Person nicht erreichen. Und du wirst auch nicht einen Beitrag haben, um sie zu verändern. Die Person wird sich von dir entfernen. Oder wird vielleicht gar nicht erst in deine Nähe kommen. wird sich hüten, in deine Gegenwart zu kommen. Aber bei Jesus sehen wir, dass Jesus nicht religiös war. Die Frau, die hat es gut ausgehalten bei Jesus. Sie ist nicht weggelaufen. Und wir haben keinen einzigen Hinweis, dass dieser Frau nicht, darf ich sagen, wohl war bei Jesus. Ich glaube, sie hat geahnt, da ist jemand anders. Da ist Annahme von ganz tiefer Qualität vorhanden. Und Jesus ist gekommen, nicht zum Richten, nicht zum den Stein werfen, weil wenn es einen gehabt hätte auf dem Platz, wo er hätte einen Stein rühren durfte, wer ist das gewesen? Jesus. Wer ist ohne Sünde? Die Ältesten nicht. Aber Jesus ist ohne Sünde. Er hätte jetzt können, wenn es ihm um Religion gegangen wäre, Stein aufheben und werfen. Hat er nicht gemacht. Er definiert seinen Lebensauftrag in dem gleichen Buch Johannesevangelium. Er sagt, denn Gott hat seinen Sohn nicht in die Welt gesandt, dass er die Welt richte, sondern dass die Welt durch ihn gerettet werde. Ich bin nicht gekommen, um das Urteil vom Gesetz an euch anzuwenden, sondern um euch zu retten von der Strafe. Und im Alten Testament wird erklärt, was für eine Art von Dienst Jesus hat für uns, Jesaja 53, Vers 5. Aber er ist um unserer Missetat willen verwundet und um unserer Sünde willen zerschlagen. Die Strafe liegt auf wem? Auf der Sünderin. Auf den Sünder. Auf wem liegt die Strafe? Auf Jesus, auf ihm, auf das wir Frieden hätten. Jesus wäre zwischen den fliegenden Steinen und dieser Frau hineingestanden und hätte die Steine eintreffen lassen. Versteht ihr? Und unsere Schuld, die Strafe unserer Schuld, die hat ja Jesus derart gewaltig getroffen, dass es ihn umgebracht hat am Kreuz. Er hat die Strafe von deiner und meiner Schuld, von dir und von mir abgelenkt und auf sich gelenkt, die volle Wucht von diesen Steinen oder was auch immer da für eine Wucht kommt, durch unser Versagen. Das ist das, was Jesus macht. Und das ist jetzt ganz ein wichtiger Punkt und ich hoffe, ihr könnt den verstehen. Wenn in der Bibel irgendwo die Rede ist, dass wenn gerade auch vielleicht eine leitende Person sich verfestigt hat auf einen Stil vom Lebensstil vom Sündigen, dann wird die Gemeinde angewiesen, gewisse Massnahmen zu ertreffen. Diese Massnahmen dürfen nie, nie, nie eine Strafe sein. Warum? Weil Jesus hat die Strafe von jedem von uns getragen. Wenn es irgendwelche Sachen in die Richtung gibt, und das sind immer extremste Massnahmen, nach viel Gespräch, wenn die Gespräche nicht stattgefunden haben, dann ist es ein Versagen. Aber einfach, wenn so Massnahmen getroffen werden, dann immer mit der Hoffnung, dass die Person zur Einsicht und zur Buße kommt. Und wenn Buße da ist, dann gibt es nur eins. Hinter dieser Person stehen, das ist genau das, was wir da machen. Voll annehmen, keine Frage. Eine Gemeinde darf nie strafen. Sobald eine Person auch nur Ansätze von Buße zeigt, gibt es nur noch eins, Vollgas hinter dieser Person stehen und sie fördern. Das ist das, was da zum Ausdruck kommt. Das ist ganz wichtig. Wir werden am Strategiewochenende diesen Themen noch tief auf den Grund gehen, für alle, die eingeladen sind. Ich lade noch ein, zu kommen. Das sind ganz wichtige Sachen, die wir hier anschauen. Und Jesus scheut sich keinen Moment, sich zu identifizieren mit Leuten, die gescheitert sind im grösseren Stil. Er schreibt dann dort im Sand, in dieser Gegebenheit mit dieser Frau. Und da kann man auch wieder darüber reden, was hat er denn da reingeschrieben? Ist schon langweilig gewesen und er hat ein Sudoku gemacht, so während die anderen streiten. Das heisst, er schrieb in den Sand und die eine Auslegung ist, dass er die Sünde von all denen aufgeschrieben hat, die da die Frau gebracht haben. Das sind vielleicht völlig andere und es ist so eine Gefahr, dass wir die sexuelle Sünde so rausheben von den anderen. Die Bibel setzt die sexuelle Sünde in die genau gleiche Reihe mit vielen anderen Sachen. Trotzdem, die sexuelle Sünde gibt es auch und Jesus scheut sich kein bisschen, sich mit Leuten, die sexuell gefallen sind, zu identifizieren. Ganz am Anfang, die allerersten Worte vom Neuen Testament, wo Jesus eingeführt wird, erklärt, wer sind denn Grossonkel und Grosspapis und so gewesen und Grossmütter von Jesus. Da wird die Ahnenreihe von Jesus erklärt. Die Heilslinie, die auf Jesus zusteuert, wird da beschrieben. Und da hat es ein paar Gestalten drunter. Ich tue nur zwei rauspicken, dran habe. Die wird explizit genannt, ausdrücklich erwähnt. Das war eine Prostituierte, die zum Glauben gekommen ist. Cool. Und Jesus sagt, die gehört zu mir. Da ist meine Großmutter. Meine Großmutter war eine Prostituierte. Und ich stand dazu, die gehört zu mir. Jesus hätte ja können organisieren, dass der Name nicht vorkommt, oder? Ich tue meine Ahnenreihe reinigen. Im Islam wäre das möglicherweise passiert. Im Christentum nein. Da geht es genau darum, dass Leute, die scheitern, Teil werden von der Familie von Jesus. Die anderen beiden kennen viele von uns, David und Bathsheba. Die haben eine außereheliche Affäre gehabt. Sie ist schwanger geworden. Der David als König hat Macht, um dafür zu sorgen, dass der Ehemann umgebracht wird. Cool, gell? Jesus sagt, der hat Buße da, der gehört zu mir. Das ist mein Großvater. Und Jesus hat nicht nur Großväter, die gescheitert sind, und Großmütter, er hat auch Geschwister, die Brüder und Schwestern, du und ich. Er ist stolz darauf, dass wir Teil der Familie sind. Er sagt, ihr gehört zu mir. Wir gehören zusammen. Ich geniere mich nicht wegen euch. Wir sind Teil der gleichen Familie. Also, Jesus war nicht religiös. Aber Jesus ist auch nochmal etwas nicht. Und jetzt möchte ich auf diese Seite durchgehen. Jesus sagt ja dieser Frau nicht, was du gemacht hast, ist kein Problem. Was sagt er dieser Frau? Sündige von jetzt an nicht mehr. Und ich möchte jetzt auf diese Seite durchgehen. In unserer Kultur gibt es eine starke Tendenz, in unserer Welt, in unserer Schweiz, im Westen, gibt es eine starke Tendenz auch in eine andere Richtung. Ich nenne jetzt das einmal die Alles-ist-okay-Mentalität. Nicht alles wird okay. Das wäre noch ziemlich christlich, gell? Da glauben wir, alles wird einmal okay. Nein, aber die sagen, alles ist okay. Und das ist so die Haltung, stimmt es für mich, stimmt es für dich? Entschuldigung, ja. Jetzt habe ich mich verschwätzt. Stimmt es für dich, stimmt es für mich? Die andere Richtung, die kommt auch als starke Erwartung. Wenn es für mich stimmt, dann soll es bitte schön auch für euch alle stimmen. Okay, das ist so die Einstellung. Und das ist Mentalität, die sagt, alles ist gleichgültig, es gibt kein Falsch mehr. Alles, was früher mal Sünde genannt worden ist, da dürfen wir bitte sagen, das ist keine Sünde mehr. Das segnet Gott sogar. Oder? Da könnte ich euch viele Geschichten erzählen. Das ist alles gleichgültig und ich empfinde, dass das einfach letztlich da landet. Es ist der einfache Weg. Man könnte es auch Konfliktscheuheit nennen. Weil es wird einfach erwartet, dass man einverstanden ist mit allem, was alle machen. Was du machst, ist gut. Stimmt es für dich, dann stimmt es auch für mich. Das ist ein einfacher Weg. Und der Weg ist letztlich auch, wie der andere Weg ebenfalls, lieblos. Weil wer diese Mentalität hat, nimmt die Realität der Sünde in unserem Leben einfach nicht ernst. Und nimmt das auch den Menschen nicht ernst. Jesus sagt, sündige von jetzt an nicht mehr. Sünd wird immer noch Sünd genannt, aber im Rahmen, im Umfeld der persönlichen Annahme. Und in unserer Kultur gibt es eine starke Tendenz, auch in unseren christlichen Kreisen, weil wir ja Menschen sind von unserer Zeit, oder? Gewisse Themen so zu lösen, wie das da auch aufgezeigt wird. Es ist alles okay. Wenn es für dich stimmt, stimmt es für mich. Wenn du jetzt dich weigerst zu vergeben, dann stimmt das auch für mich, das ist okay. Mach du einfach. Und so weiter. Da können wir jetzt viele Beispiele bringen. Alles ist okay. Und Jesus war nicht religiös, das sehen wir ganz klar. Er wirft den Stein nicht. Jesus ist aber auch nicht auf der Seite, wo sagt, alles ist okay, sondern er sagt, Gang und sündige nicht mehr. Es gibt Möglichkeit von Veränderung bei Jesus. Und da finde ich ganz wichtig, die Annahme von dieser Frau und die Annahme von dir und von mir in der Familie von Jesus beruht nicht darauf, dass man einfach sagt, was du gemacht hast, ist im Fall nicht so schlimm. Es ist nicht eine Verniedlichung. Es ist nicht Annahme aufgrund von Verniedlichung von Sünde. Ich glaube, erst wenn Sünde auch wirklich einem bewusst wird, dann kann man in die Freiheit hineinkommen, in die wirkliche Freiheit. Sonst bleibt man ja immer noch eigentlich Sklave von dem und unfrei. Und es kann sein, dass du ein religiöser Spirit in dir drin hast als Christ, dann wirst du jemand, der schuldig wird, dem sein Herz nicht erreichen können. Und den Menschen auch nicht verändern. Du wirst letztlich bei Ablehnung landen. Und wenn du da merkst, wo ich vorhin von dem Paar geredet habe, was war dein erster Gedanke? Oh, zum Glück mir nicht. Ich bin besser. Wir haben es geschafft. Wir haben es richtig gemacht. Ist es ein richtender, ein verurteilender Gedanke, den du vielleicht gehabt hast? Dann bist du vielleicht da. Was würde dir Jesus sagen? Er würde dir das Gleiche sagen, wie den Leuten, die die Frau gebracht haben. Er würde dir sagen, wenn du ohne Sünde bist, dann darfst du den ersten Stein werfen. Und das sagt er nicht, um dich vorzuschicken, dass du zupfst wie die anderen, sondern dass du umdenkst, dass du Buße tust, dass du sagst, jawohl, ich bin auch schuldig. Wir sind auf gleicher Augenhöhe, alle da drinnen. Und dass du zu ihm kommst. Und wenn du merkst, ich bin von meinem Umgang mit Leuten, die scheitern, auf dieser Seite, dann kannst du nachher, wenn wir dann das Lied singen, das wir werden singen, jeder Mensch braucht Erbarmen, kannst du nachher nochmal hindern gehen und Beter werden nochmal da sein und für dich beten lassen. Vielleicht willst du etwas beichten, etwas sagen, etwas ans Licht bringen, bevor es öffentlich wird. Und du kannst um Vergebung bitten. Vielleicht willst du auch einfach um Kraft bitten, dass du etwas in die Ordnung kannst bringen. Heb Acht auf dich. Und tu Buße von dieser Einstellung. Aber vielleicht bist du nicht auf selber Seite, sondern du bist eher auf dieser Seite. Und du hast vielleicht die Bibel gar noch nie gelesen zu gewissen Themen, die du praktizierst. Und es wäre wichtig, dass du mal sagst, Gott, ich will dich ehren mit meinem Leben und ich will dich ernst nehmen und ich will die Bibel nochmal aufschlagen und schauen, wie empfindest denn du über gewisse Sachen. Und ich lese das jetzt. Und ich tue Buße, weil ich bis jetzt einfach mich beeinflussen lassen von unserer Kultur und denkt, gewisse Sachen sind altmodisch und in der Kirche glaubt man das einfach noch. Es geht ja nicht um das, was die Kirche glaubt, es geht um das, was Gott denkt. Und du musst vielleicht Buße tun von dieser Einstellung. Wir möchten als Einzelne, aber auch als Gemeinde nicht religiös sein und auch nicht einfach sagen, es ist alles okay, sondern wir möchten die Art von Jesus leben, wo von tiefer Annahme und Vergebung ausgeht. Aber auch, wo sagt, wo wirkliche Schuld da ist, dann kann sie angegangen werden. Und wir sagen nicht einfach, Schuld ist nicht mehr Schuld. Wenn du da bist und du bist angesprochen, ich hoffe, es ist persönlich geworden für uns alle. Nicht nur für die, die wir mit Namen genannt haben, vorher. Dann sagt uns die Bibel Folgendes, wenn wir aber unsere Sünden bekennen, so ist er treu und gerecht, dass er uns die Sünden vergibt. Und er macht dann nochmal etwas, er vergibt nicht nur, sondern was macht er? Er reinigt uns von unserer Ungerechtigkeit. Da geht es darum, dass Gott unsere Scham möchte in Würde verwandeln. Das ist ein grosses, kostbares Thema. Das allererste, was der Vater macht, wo der verlorene Sohn zurückkommt, stinkend nach Säu, verrupfte Kleider, unfrisiert, ist, dass er ihn wieder sauber macht. Seine Scham in Würde verwandelt. Ein schönes Kleid gibt, einen Ring, der ihm die Rolle gibt vom erbberechtigten Sohn, also ihn wieder in die Rolle hineinnimmt. In der Gemeinschaft. Und Jesus möchte nicht nur dir vergeben, er möchte auch deine Scham in Würde verwandeln. Das ist mega cool. Und du kannst das einfach in Anspruch nehmen. Ich muss noch etwas Letztes ansprechen. Die Sachen laufen nicht immer gut in der Gemeinde, auch bei uns nicht. Es kann sein, dass Verletzungen entstanden sind zwischen Leuten, die dir verwandt sind oder bekannt sind oder vielleicht zwischen dir und uns als Gemeinde. In der Vergangenheit bei so Themen. Komm bitte zu mir. Dass wir darüber reden und das ins Reine bringen. Ja, das ist ganz wichtig. Ich habe im Vorfeld von diesem Sonntag richtig gerungen, nicht gewusst, ob ich mich überhaupt kann freuen kann. Immer mehr ist bei mir auch Freude aufgekommen, weil ich glaube, dass uns Gott da etwas ganz Wichtiges zeigt und uns zu einer Art will machen, wo man eben herflüchen darf, wenn man Schwierigkeiten hat und nicht eine Art von dem, man muss wegflüchen. Das ist meine grosse Hoffnung. Und ich könnte vielleicht auch für das beten, dass wir das einfach lernen und üben, was das heisst, so zu leben, miteinander als Gemeinschaft, da bei uns in der Gemeinde. Aber hey, bitte, nicht nur mir, sondern Christenheit im Ganzen.